Mike, ich habe manchmal echt das Gefühl, dass wir im Rettungsdienst so mit einem halben Bein im Knast sitzen. Denkst du, bei dem, was du schon mal gemacht hast, da müsstest du eigentlich für im Gefängnis sitzen?
Nein, denke ich nicht. Aber so. Manchmal denke ich mir auch, ich hoffe, dass es nicht so ist.
Ich dachte immer, bist du ein bisschen Bad Boy.
Nicht auf Arbeit.
Nee, nicht auf Arbeit. Aber was man dafür tun kann, damit man das nicht irgendwie auch mal erfahren muss, das klären wir gleich, denn wir haben heute einen Gast bei uns. Aber nach dem Intro gibt's mehr.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Retterview Staffel 2.
Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blick.
Ja, wir versuchen uns gerade gegenseitig das Intro zuzuschieben. Wer redet als nächstes weiter und zeigen so ein bisschen auf uns. Aber egal, Mike sollte weitermachen. Aber das ist gar kein Problem. Herzlich willkommen wieder bei einer Folge Retterview 2.7 mittlerweile, sind wir, glaube ich. Ja, nach der Cannabis-Folge gab es auch ganz schön viele Zusendung, aber auch nach der Herzinfarkt-Folge. Darauf werden wir später nochmal eingehen. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen konstruktiven E-Mails. Ja, und apropos konstruktiv, wo es sehr konstruktiv immer zur Sache gehen muss, aber ich glaube auch nicht immer, ist wahrscheinlich in vielen Gerichtssälen. Und dafür haben wir uns heute einen ganz tollen Gast eingeladen. Ich freue mich, dass wir sie nach 3 Jahren jetzt mittlerweile endlich mal im Podcast haben. Hallo, Tanja Melzer.
Hallo, ihr Lieben.
Oh ja, sie hat auch eine Podcast-Stimme, oder? Das könnt ihr mal nachher reinschreiben.
Also, findet ihr?
Ich finde klasse.
Ich bin gleich begeistert.
Ist so,
also du kannst direkt Hörbücher aufnehmen für mich.
Okay. Ja.
Ich liebe Hörbücher, beim Autofahren ist das meins. Harry Potter oder so wäre super.
Natürlich. Oh, ihr müsstet Mike mal sehen, ne, zu Hause. Ey, Harry Potter. Also wenn ihr Mike irgendwann mal was schenken wollt, ne? Harry Potter kommt dir immer gut an mit. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Aber mal weg von Harry Potter. Tanja, schön, dass du hier in Rostock bist, in der schönsten Stadt eigentlich im Norden. Wir müssen ja auch mal für ein bisschen Beef sorgen, ja. Du hast noch nicht so viel gesehen, oder?
Von Rostock meinst du jetzt? Ja. Ja, muss ich gestehen. Meistens ist das ja so, ich sehe den Bahnhof, das Hotelzimmer und dann den Fortbildungssaal. Und dann geht es wieder zur nächsten Fortbildung oder nach Hause in die Kanzlei. Meistens lässt es leider die Zeit nicht zu, dass ich wirklich mir die Städte mal anschauen kann. Aber ich komme ja im September für 4 Tage nochmal nach Rostock und da werde ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen.
Darüber reden wir auch gleich. Aber das Schönste in Rostock hast du schon gesehen?
Euch.
Mein Rettungswagen.
Den habe ich vorhin in der Tag gesehen. Aber ich wusste gar nicht, dass der dir ist.
Dass der meiner ist?
Ja.
Ja, ja, naja, ich darf ihn fahren. Ich habe die Ehre, einen der ersten zu haben und er ist einfach schick.
Er ist wirklich schick.
Ist ein Running Gag mittlerweile, oder?
Ja, vor allem, wie du auch super mitgespielt hast vorhin, als ich einfach die Geräte gesucht habe.
Ja, toll. Mike hat gefragt, so eine kleine Story nebenbei, auch Tanja, so, wo ist denn der C3, also unser EKG-Gerät und unser Beatmungsgerät, weil die hängen ja nicht immer drinne bei uns. Und dann haben wir so ein extra Fach und ich habe gesagt, wieso, ist der nicht da?
Und so mit Panik im Gesicht.
Wirklich, oh scheiße, ich habe gleich Feierabend. Ja. Oh mein Gott, wo ist der? Ach so, ja, warum habe das Fach aufgemacht und ihm gezeigt, dass wir noch ein extra Fach für die Geräte von außen haben. Aber Tanja hat auch gut mitgemacht.
Ja, ich habe nicht schlecht gestartet. Ja.
Tanja, bevor wir loslegen mit Rechtsfragen und allem drum und dran, was uns die Leute geschickt haben und erzähl doch mal, wie fing das eigentlich bei dir an? Du bist ja nicht nur Rechtsanwältin, du hast ja mal ganz anders angefangen, oder?
Das ist richtig.
Ja. Du bist dem Rettungsdienst nicht fern.
Korrekt. Ich habe nach dem Abitur mich entschieden, die Ausbildung zur Rettungssanitäterin zu absolvieren und wollte Medizin studieren, beziehungsweise es standen auch Rechtswissenschaften im Raum.
Das wollte ich auch, beides übrigens.
Echt?
Ja,
ja,
cool. Jura oder Medizin.
Was wir noch für eine Gemeinsamkeit haben. Ne? Und konnte mich dann nicht so entscheiden, habe gedacht, ich nutze die Zeit und schnupper mal in den Rettungsdienst rein und war von Anfang an Feuer und Flamme. Und wie das halt so klassisch ist, dann bleibt man da so ein bisschen hängen.
Ja.
Und dann habe ich mich für Medizin und für die Rechtswissenschaften beworben. Und als dann die Zusage aus Konstanz kam, habe ich gedacht, komm, dort studieren, wo andere Urlaub machen. Ja, und dann habe ich Rechtswissenschaften studiert und bin dann zunächst ins Anstellungsverhältnis gegangen. Habe dann ja, auch Rechtsgebiete gemacht, die ich nicht so gerne gemacht habe.
Das muss man, glaube ich, immer irgendwie, oder?
Ja, wenn du im Anstellungsverhältnis bist und dein Chef sagt, du machst jetzt das, dann hast du das zu machen. Und habe mich dann ja später selbstständig gemacht und mich auf die Bereiche Strafrecht, Verkehrsrecht und allgemeines Zivilrecht spezialisiert und bin seit 2016 mittlerweile als Dozentin unterwegs, beziehungsweise ja, halte Fortbildungen für die Leitstellendisponenten, beziehungsweise auch für das bodengebundene Rettungsdienstpersonal, sowohl präsent als auch in Online-Veranstaltungen, wo mittlerweile über 4.500 Teilnehmer auch sind.
Wow. Ja. Das ist krass, ich war auch schon in einer.
Ich weiß.
Hast mich eingeladen, das war schon toll, wirklich.
Und wir haben sogar noch eine Überstunde gemacht, ne?
Ja, ist
also
so.
Also eigentlich bis 16 Uhr angesetzt und es waren so viele Fragen und ja, es bestand halt auch einfach das Interesse, weil ihr euch ja gemeldet habt und gesagt habt, hey, Tanja, besteht mal die Möglichkeit, wenn unser Arbeitgeber jetzt die Fortbildung nicht bucht, ich würde mich aber gerne einfach selbst fortbilden. Und dann hatte ich gesagt, komm, ich teste das einfach mal und hatte letztes Jahr 3 Termine. In einem warst du ja auch mit dabei und Notruf Frankfurt auch. Und ja, wir hatten, ich glaube, sogar bis 16:30 oder 17 Uhr gemacht, bis wir wirklich alle Fragen dann auch beantwortet haben.
Ja, ja. Und Rechtsfragen geht immer, ne?
Vor allem nach den ganzen Änderungen, die wir einfach hatten.
Ja, da muss man einfach mal drüber reden, auch über die ganzen Änderungen, was da so passiert ist. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden, also Notsahngesetz zum Beispiel auch.
Plus diese juristischen Halbwahrheiten, die ja teilweise immer noch im Raum stehen.
Ja.
Von, ich weiß nicht, zig von Jahren, die man einfach aus dem Weg, glaube ich,
kommt. So ein typischer Satz, den habe ich ganz am Anfang genannt. Wir sind immer mit einem halben Bein im Knast, wie man es immer gerne so sagt im Rettungsdienst.
Den höre ich leider relativ häufig. Und ich muss sagen, ich habe noch keinen Notfallsanitäter, Leitstellendisponenten mit ins Gefängnis begleitet. Und
das ist auch nicht mein Ziel. Das könnte auch für dich sprechen. Sehr schön. Das ist ja wurscht. Ja. Nimm Tanja, dann kommst du nicht ins Gefängnis. Ja.
Beste Werbung, oder?
Ja, absolut. Apropos Werbung, Tanja hat ja schon gesagt, sie ist im September im Rostock und zwar im Seminarcenter hier in Warnemünde. Das heißt also Fortbildung mit Mehrblick, muss man sagen, 4 Tage.
4 Tage.
Oh mein Gott, wir werden so oft Cocktail schlürfen am Strand miteinander.
Und Sushi essen.
Und Sushi essen, ja.
Heute auch schon mal. Darf ich auch kommen?
Ja, du darfst sehr gerne. Du bist super eingeladen und da kann man noch teilnehmen. Habe ich gehört, oder?
Da kann man teilnehmen, genau. An dieser Stelle, genau. Seminarcenter in Warnemünde. Mega Schule, mega Blick. Und da ist Tanja die 4 Tage im September dort. Und Anmelde-Link mit weiteren Einzelheiten packen wir euch definitiv in die Shownotes. Und wenn ihr wollt, meldet euch an. Oft klappt das Ganze auch über den Arbeitgeber, dass er das einfach mitfinanziert, wenn ihr eben aus dem Rettungsdienst oder dementsprechend kommt. Und dann seid ihr dabei.
Ich habe Mike übrigens heute geärgert. Ich habe ihm einen knacksenden Stuhl gegeben. Das heißt, jede Bewegung, die Mike macht, wird heute aufgezeichnet. Also ärgert euch so richtig in eurem Auto, wenn er immer knackst. Es war Mike, nicht wir. Tanja, wir sind safe heute.
Ja, okay.
Ja, aber das Seminarcenter, packen wir den Link auf jeden Fall rein. Und vielleicht sehen wir uns dann ja in Warnemünde auch mal. Ich würde mich freuen.
Ja, definitiv.
September, schönste Zeit eigentlich. Nicht zu heiß, nicht zu kalt.
Genau, das ideale Wetter, um am Strand draußen zu sitzen.
Ja, in den Pausen ein bisschen Volleyball spielen, ein bisschen ins Meer gehen, Quallen fischen.
Quallen fischen.
Wann war das mit den Cocktails nochmal?
Ja, das ist okay. Sicher später.
Ah,
genau.
In den Pausen wird ein bisschen Sport gemacht.
Ja.
Weil ich sage ja, mein Sport ist ja hauptsächlich von Gleis 11 auf Gleis 4 in 5 Minuten zu springen.
Das müsst ihr mal wirklich, sehen, wenn ihr Tanja Melzer mal auf Instagram folgt und so weiter. Die Hälfte der Stories ist wirklich, welche Bahnhöfe sie gerade besucht und welchen Bahnsteig, dass du noch nicht aufgelauert wurdest, also dass dir noch nicht aufgelauert wurde.
Nein, mich kennt da wirklich keiner. Ich bin völlig inkognito unterwegs, das ist alles gut. Aber ich reduziere das auch. Ja, möchte die Deutsche Bahn ja jetzt nicht so schlecht dastehen
Nein,
lassen.
Aber tust du mir einen Gefallen? Nimm mal das Mikrofon weiter ran.
Alles klar.
Ja,
ich bin
offiziell. Wir wollen diese schöne Stimme einfach besser hören.
Okay.
Nachher kommt er so, oh, Tanja war so leise und ich muss wieder an meinen Knöpfen drehen nachher.
Nein,
und
das will ich natürlich
alles
nicht.
Alles gut. Ach ja, nee. Nee, schön. Du bist gut angekommen hier. Wir hatten schon ganz viel Spaß. Wir haben schon ganz viel erzählt, Geschichten und so weiter.
Und wir haben schon gut gegessen.
Oh ja, das war gut. Und ich habe gerade wir haben über Cocktailschlürfen geredet. Wir wurden ja einmal angezählt von einem User, dass wir quasi über Cannabiskonsum reden und den so verteufelt haben. Ne? Also verteufelt haben wir ihn nicht. Ne? Und dann darüber reden, dass wir schon mal voll waren, dass wir schon mal Alkohol getrunken haben. Und jetzt reden wir schon wieder über, und dass das mit einem Lachen machen. Und ich kann dem nur recht geben. Ja, natürlich, in unserer Gesellschaft ist es ja tatsächlich so, dass Alkohol ja gehört ja mittlerweile so zum Standard, ne? Ja. Also Bier trinken und so weiter. Wie viel? Ich glaube 500 Liter trinken Deutsche jährlich.
Plus Wein, plus Schnaps
plus wahrscheinlich. Plus Wein, plus Schnaps, ne? Mhm. Und dann kommen wir hier jetzt mit einer neuen Droge um die Ecke und das machen wir bitte. Kann ich rechnen. Darüber reden wir nochmal später in einer anderen Folge. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen um Rechtsfragen kümmern. Und wir reden heute auch über jegliche Struktur, also vom Ersthelfenden bis hin zum Rettungsdienstler. Ne? Wir haben Tanja vorher so ein paar Fragen schon geschickt, ihr uns auch. Ja. Und wir freuen uns heute, dass du in Rede und Antwort stehst. Das wird ja eine lange Folge.
Wir haben ja nichts mehr vor heute Nacht, ne?
Genau.
Ja.
Ja. Morgen Tag, Schicht, aber hey. Ne?
24 Stunden.
Ach schön, ja, komm, geh nach Hause.
Ich glaube, das ist einfach nur darauf, dass ich in den 24 Stunden normalerweise ein paar Einsätze weniger habe als der liebe
Warte
Sammy.
Warte mal, morgen ist Montag, morgen wird viel los sein.
Genau. Ich habe NEF.
Für euch, die jetzt gerade Podcast hören.
Weißt du was? Ich habe ja morgen die Fortbildung in der Leitstelle.
Aber in der Rostocker Leitstelle.
Ah, stimmt, du bist ja im anderen Bereich. Ah. Aber der Buschfunk funktioniert im Rettungsdienst.
Oder funktioniert. Der funktioniert super.
Da bin ich sehr gespannt, was meine Leitstelle mir dann übermorgen oder sowas noch zugeteilt. Ja? Und am Telefon sagt, du, da haben wir jetzt gerade eine Fortbildung. Christian, so geht das nicht. You know? Und dann, Tanja, dann rufe ich dich an.
Dann rufst du an.
Und so, was hast du denn erzählt? Kannst du doch nicht alles verraten.
Nein.
Herrlich. Womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit dem ganz typischen Paragraph, an den jeder im Erste-Hilfe-Kurs schon mal hören musste und den auch jeder drauf haben sollte, zumindest gedanklich, die unterlassene Hilfeleistung, Paragraph 323c Strafgesetzbuch. Und da kriege ich immer wieder zu hören, ja, es reicht doch eigentlich, wenn ich den Notruf wähle, weil dann habe ich ja Erste Hilfe geleistet, oder? Reicht das denn rechtlich wirklich so, dass ich einfach nur vorbeigehe, sage, ja, ich rufe mal jemanden an und gehe dann?
Nein, das können wir wirklich so sagen. Nein, es ist nicht ausreichend. Ich finde es erschreckend oder auch traurig teilweise, dass es diesen Mythos immer noch gibt. Also es ist ausreichend, ich rufe die 112 an und alles ist gut. Wie der Gesetzestext es ja sagt, was ihm den Umständen nach zuzumuten ist. Und der Gesetzgeber hat bewusst eine weite Formulierung gewählt, ja, weil es eben subjektiv individuell ist. Und wir sind uns einig, das wird natürlich einen Unterschied machen, wenn dort eine ältere Dame mit einem Rollator mit 84 Jahren an einem Verkehrsunfall vorbeikommt, dass diese Dame jetzt vielleicht gar nicht selbst zur, nehmen wir den schlimmsten Fall, Reanimation anleiten kann, beziehungsweise diese selbst durchführen kann. Da sind wir uns einig, ja. Aber nichtsdestotrotz kann sie vielleicht trotzdem am Unfallort bleiben, beruhigend auf, ja, sag ich mal, die Angehörigen, die weiteren Unfallbeteiligten einwirken. Aber selbstverständlich ist das eine andere Situation, wenn wir jemand haben, der wirklich ja, Anfang 40 ist und den Patienten dann aus dem Fahrzeug holen kann und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen kann. Es ist aber, wie gesagt, immer abzuwägen. Ja? Der Gesetzgeber sagt ja auch, also man muss sich nicht selbst in Gefahr bringen.
Ja.
Das ist klar, ja, Eigenschutz geht vor, auch bei den Ersthelfern. Und selbstverständlich muss man auch keine anderen Pflichten verletzen, wie zum Beispiel die Aufsichtspflicht der eigenen Kinder. Ja, aber die meisten haben ja Angst davor, was falsch zu machen. Und keiner weiß das besser wie ihr. Das Schlechteste, was man machen kann, ist nichts zu machen letztendlich, ja.
Keine Sorge, wir werden nicht jeden Paragraphen vorlesen, aber damit man ihn nochmal gehört hat, ganz wichtig, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihn den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft. So steht es im Gesetz.
So steht es im Gesetz. Und ihr seht das jetzt leider nicht, aber Christian kann die Paragraphen auswählen.
Ja, der hat keinen Computer oder sonst was, so wie ich hier gerade.
Aber den beten wir schon runter. Aber genauso steht es drin, da müsst ihr also nicht nachgoogeln. Und da sagt es ja schon, dass also auch noch nicht mal im Notfall, sondern schon bei einer drohenden Gefahr, ja, Erste Hilfe, also nicht Erste Hilfe, aber das gemeldet werden sollte oder was da getan werden sollte. Das heißt, so ein Papierkorb, der im Rauch steht beispielsweise, den sollte man auch, wenn man es kann, eine Wasserflasche in der Hand hat, auch einfach löschen oder einfach sagen, nee, mach die Feuerwehr?
Selbstverständlich, ja, ist man auch dazu verpflichtet. Und wie du sagtest, es muss nicht unbedingt ein Notfall sein, es reicht auch ein Unglücksfall aus, ja, wo eine Person einfach nicht in der Lage ist, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Mhm. Ja.
Ja.
Und der Gesetzgeber wollte, ich nenne das immer, eine sogenannte Zivilcourage, auch wenn man die andere Person nicht kennt, wenn sie einem fremd ist, dass man eben verpflichtet ist, was einem selbst zuzumuten ist, auch umzusetzen.
übergebe
mich. Ich bin total, ich höre einfach zu.
Ach so,
ich, nein. Ich höre man in dieser Folge einfach schön wenig und ich höre einfach.
Nee, so läuft das hier nicht im
Podcast. Das verstehe ich jetzt nicht.
Nein, also wir haben, ich muss ja auch immer mal so ein bisschen aufs Handyskript gucken da, ne? Also das ist nicht das Problem, ja.
Ich finde das super schön erklärt.
Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ich versuche das ja immer so laienhaft zu formulieren, weil dieses Juristendeutsch ist ja teilweise schon harte Kost, muss man wirklich sagen.
Und ich finde auch den Paragraph 13 Strafgesetz ganz schlimm. Der ist ganz komisch formuliert, oder? Den kannst du auswählen.
dieser Doofe mit den Garanten, ne? Diese Garantenstellung.
Ja, genau. Also, wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz, also ich füge da immer ein, nach dem Strafgesetzbuch, nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, wenn der Erfolg nicht eintritt und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.
Oh mein Gott, damit könntest du auch auf jeder Party so ein bisschen angeben. Und alle so, ja. Boah, bist du klug, ey.
Ja, aber ich glaube, nur 10% verstehen das.
Ich glaube nicht mal mehr 10%.
Ich glaube, mit 10% unseres Amateurlateins aus dem Rettungsdienst können wir schon beeindrucken. Manchmal, ja, okay, ja.
Ich sage auch immer in den Fortbildungen, es ist so schlecht formuliert, dass jeder hat ja schon mal irgendwann diese Garantenstellung gehört. Und dann fordere ich immer die Teilnehmer auf und sage, versucht mal das mit euren eigenen Worten zu formulieren, sodass wirklich jeder Laie es versteht. Und ich ermutige sie dann immer und sage, ich habe seit 2016, seitdem ich als Dozentin unterwegs bin, noch keinen Teilnehmer gehabt, der es schlechter formuliert hat wie der Gesetzgeber. Und ich behaupte auch, das geht gar nicht. Ganz im Ernst, das geht doch gar nicht, dass man das schlechter formulieren kann als das hier, so. Oder?
Und wir sollten ja eigentlich Gesetze alle verstehen können. Also Gesetze sind ja dafür da, um sie verstehen zu können.
Sollte man, ja. Und ich sag mal, hinten raus die Tatbestände, also ich greife jetzt schon ein bisschen vorneweg, so die Körperverletzung oder die fahrlässige Tötung, den Totschlag, den versteht man ja auch, ja. Aber die Garantenstellung, boah, ich finde, die hat es echt in sich. Ne? Also das ist schon eine Nummer.
Also Message dahinter, Erste Hilfe geht uns alle an.
Genau.
Sowieso.
Wie ist es denn mit Sanitätsdienstler, also Sanitätshelfer zum Beispiel, auch eine Qualifikation, wenn auch nicht doch staatlich anerkannt, in Anführungsstrichen. Aber auch da lernen die ja schon Schocklage mehrfach und ähnliche Lagerungen besser zu helfen. Wie sieht's da aus? Ich glaube, wir haben auch ganz viele Ehrenamtler, die uns zuhören und sich das immer wieder fragen, muss ich denn dann auch mehr helfen oder mehr in Anführungsstrichen, bin ich mehr verpflichtet dazu zu helfen?
Ja, ist man selbstverständlich, ja. Sie haben, wie gesagt, man weiß, okay, der Patient hat jetzt Symptome eines Schlaganfalls einfach und time is brain und wir müssen jetzt schnellstmöglich den Notruf absetzen und der Patient muss in eine Klinik transportiert werden. Und ich sage auch immer, ganz wichtig finde ich, dass man den Patienten betreut und bei ihm bleibt, ihm so ein bisschen die Angst nimmt, was passiert jetzt. Ja. Und da ist ja auch wirklich schon mal viel damit geholfen.
Ist so. Und dann kommt noch irgendeiner mit seinem Rettungsrucksack und du als Notsan so, oh nee, hat er jetzt echt Medikamente mitgenommen, oh jetzt muss ich ja noch mehr machen. Nein, ich wäre super dankbar, wenn wirklich sowas kommt. Also wenn da noch einer hat, also das hatte ich ja tatsächlich mal im August 18, bei einem schweren Verkehrsunfall. Ich hatte meinen Rucksack tatsächlich auch mit und eine Ärztin kam an und ich hatte meine ganzen Spritzen und Flexylen und sie hatte Medikamente dabei, ich hatte keine Medikamente, sodass wir uns für diese Massenkarambolage wirklich super ergänzt haben und alles machen konnten, alles Nötige. Aber es war auch so, ja, ich habe die Zugänge, aber mehr kann ich nicht machen. Ja. Ne? Und sie so, nee, ich bin Assistenzärztin, ich habe hier Medikamente. Ja, super, dann legen wir los. Ja. Das war eine Ergänzung, aber ja.
Ja, vor allem, man behandelt den Patienten ja dann an. Man hat ja schon die Behandlung übernommen. Man ist für ihn da letztendlich und dann ist man da auch eben verpflichtet, sage ich mal, ihm weiter zu helfen. Ja. Und gerade oftmals, finde ich, wird das vergessen, wie wichtig es ist, einfach beruhigend für ihn auch oder auf ihn einzuwirken und zu sagen, da ist jemand, ne? Ich habe medizinische Grundkenntnisse und ich bleibe jetzt erstmal bei Ihnen und das ist ja auch unglaublich wichtig. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt.
Wenn ich jetzt Erste Hilfe leiste und ich breche dem bei der stabilen Seitenlage aus Versehen den kleinen Finger, weil es nicht anders ging, weil es irgendwie so ist, ist ja eine Körperverletzung, oder?
Ja.
Und da haben viele Angst vor. Ich glaube, das ist das Problem. Werde ich da irgendwie rechtlich geschützt?
Strafrechtlich gesehen, wenn du ihm den kleinen Finger brichst, wäre es eine fahrlässige Körperverletzung. In der Tat, müssen wir drüber reden. Zivilrechtlich gesehen Schadenersatz, Schmerzensgeld sind wir in diesem juristischen Konstrukt der sogenannten GOA, so nennen die Juristen das.
Oh, Geschäftsführung. Ihr habt auch Abkürzungen.
Wir haben auch Abkürzungen. Geschäftsführung ohne Auftrag. Ja, das heißt, du bist hier letztendlich dann geschützt, sag ich mal, auch als Helfer, wenn deine Hose, dein Handy kaputt geht oder wenn du den Patienten dann auch wirklich, sag ich mal, verletzen solltest. Wie gesagt, Geschäftsführung ohne Auftrag. Jetzt warte mal, kriege ich das noch hin? Paragrafenkombination 677, 683 Satz 1 und 670 bürgerliches Gesetzbuch. Lang, lang ist her.
Krass, ne? Und wir können EKG-Linien auswerten.
Ja, ja,
ja, das ist das.
Hat ja jede
ich kann mit Dosierungen um mich werfen, das geht alles. So.
Ja, die kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ne? Also so SAA, SOP etc. Das, ja.
Aber an unsere Notsan-Azubis und Azubinen, ja, einige Sachen müsst ihr davon tatsächlich auch in eurer Prüfung kennen. Also einige Paragraphen, unter anderem die, die wir schon genannt haben. Ich glaube, die, die du jetzt gerade genannt hast, nicht so, aber, es ist gut, sie zu kennen.
Ich wollte gerade sagen, also gerade die dreijährig ausgebildeten Notfallsanitäter müssen ja in jedem Ausbildungsjahr das Thema Recht hören. Und ich bin ja auch an der einen oder anderen Schule tätig. Und also so die Geschäftsführung ohne Auftrag ist schon jetzt nicht unbedingt unbekannt, sage ich mal so, ob die jetzt genau die Paragraphen kennen oder nicht, aber zumindest die Begrifflichkeit kennen sie.
Gehen wir weiter in den Rettungsdienst.
Ja.
Also in unser alltägliches Leben, in Christian und meines, auch da spielt der Paragraph 13 ja durchaus eine entscheidende Rolle. Nämlich, wir haben ganz viel tolles Zeug auf dem RTW und es ist einfach so, dass deutschlandweit die Rettungswagen alle unterschiedlich ausgestattet sind. Einige wirklich minimalistisch im Rahmen SAA, BPR, einige aber auch wirklich mit einer maximalen Ausstattung. Und jetzt kommen wir zur Frage, muss ich jetzt als Notfallsanitäter alles Mögliche, was ich im RTW habe, anwenden, um eben Schaden abzuwenden, beziehungsweise um den Erfolg zu erzielen, dass es dem Patienten besser geht oder dass ich ihm das Leben rette?
Auch wenn ich das zum Beispiel noch nie so geübt habe, aber genau. Ich habe es ja mal gelernt in der Schule beispielsweise.
Ja, bei den Notfallsanitätern sind wir in Paragraph 13 Strafgesetzbuch, Begehen durch Unterlassen, also ihr seid in der Garantenstellung. Garantenstellung, ihr würdet so bestraft werden, wenn ihr etwas unterlasst, obwohl ihr es tun müsstet, wie wenn ich jetzt nicht in der Garantenstellung bin. Also wir haben den gleichen Strafrahmen und das ist das, finde ich, was es so gefährlich macht. Ja? Also ihr müsst euch überlegen, jemand anderes begeht eine aktive Körperverletzung, also wir haben eine Schlägerei zum Beispiel, und ihr unterlasst es, dem Patienten die geeignete erforderlichen Maßnahmen zukommen zu lassen, dann ist das eine Körperverletzung durch Unterlassen, der gleiche Strafrahmen. Und da haben wir Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren draufstehen, ja. Ab 2 Jahren ist Schicht im Schacht, ne? Größer 24 Monate geht keine Aussetzung zur Bewährung mehr.
Und so weiß ich nebenbei. Ja, weiß ich ja, wenn Mike ankommt und sagt, Christian, wir sehen uns in 5 Jahren wieder, sage ich, Paragraph 13 Schäden.
Nein. Aber eine gute Führung kann ich von da den Podcast machen. Das passt nicht schon. Wow. Nein.
Spaß beiseite. Also selbstverständlich, wenn du die Maßnahmen in deiner Ausbildung erlernt hast und sie eben auch beherrschst, dann kannst du jetzt nicht sagen, heute ist Montag und es ist irgendwie 7.50 Uhr, ich habe noch nicht gefrühstückt und keinen Kaffee getrunken, vor 8 Uhr wird der Patient nicht behandelt, jetzt überspitzt gesagt, das wird nicht funktionieren, das ist klar. Ja. Also das heißt, was du an Medikamenten hast, im Rettungswagen jetzt, weil du ja schon sagtest, die sind unterschiedlich ausgestattet. Ich war gerade zuletzt etwas überrascht, als ich gehört habe, bei der einen Fortbildungsveranstaltung, der ärztliche Leiter hat jetzt das Nitro-Spray vom Rettungswagen genommen, weil er irgendwie Angst hat, dass die Notfallsanitäter es nicht ordnungsgemäß am Patienten
anwenden. Ich glaube, es ist sogar in Berlin so, hat man mir mal gesagt.
Mhm. Also ich war nicht in Berlin, dort war es auf jeden Fall nicht, aber egal. Finde ich ein bisschen bedenklich, aber lassen wir jetzt mal so dahin stehen. Das heißt, wenn ihr das Medikament auf dem Fahrzeug habt, du hast es in der Ausbildung erlernt, du durftest das ja schon als Rettungsassistent über die sogenannte Notkompetenz, dann hast du es dem Patienten auch zu verabreichen.
Und wir kamen da, ich kann mich halt noch gut erinnern, in einem Fernsehartikel, ja, wirklich fand ich in Schwierigkeiten für die Außendarstellung des Notfallsanitäters, weil es eben Rettungsdienstbereiche gab, die hatten im extremsten Fall meine ich 2, wenn überhaupt 3 Medikamente auf dem RTW. Fertig.
Wow. Und klar, dann hast du ja gar keine andere Möglichkeit, dem Patienten zu helfen. Das heißt, du brauchst ja automatisch das NEF. Und ich finde das immer so traurig, weil wenn man sich doch überlegt, was wollten wir denn eigentlich mit dem Notfallsanitäter schaffen? Wir wollten ihm mehr Kompetenzen geben, wir wollten ihm mehr Maßnahmen geben, vor allem Rechtssicherheit schaffen. Wir wollten nicht mehr den Verstoß gegen § 1 Heilpraktikergesetz haben, in dem ja steht, heilkundliche Maßnahmen dürfen eben nur von Ärzten ausgeführt werden, beziehungsweise eben wir brauchen eine Erlaubnis, wenn es keine Ärzte sind. Und diese Erlaubnis wollten wir ja, weil wir immer über § 34 Strafgesetzbuch beim Rettungsassistenten über den rechtfertigenden Notstand für diese Notkompetenz gegangen sind. Ja. Und jetzt sagen wir dann irgendwie, wir geben den Notfallsanitätern 3, 4, 5 Medikamente und ihr wisst besser wie ich, wie viel ihr in der Ausbildung lernt, welche Maßnahmen ihr beherrscht und dann haben wir so wenig Medikamente und brauchen trotzdem ständig den Notarzt.
Mike, bist du schon mal in so eine Bredouille gekommen, dass du irgendwas verabreicht hast, wo du sagst, da bin ich mir einfach nicht sicher, aber ich muss es jetzt machen?
Jein, weil ich habe es telefonisch gelöst. Ja. Das Ganze ging zum ehemaligen ärztlichen Leiter, dann auch in einem Feedbackgespräch, da war das auch alles relativ neu, Notfallsanitäter. Und da gab es den 2a so noch nicht richtig in der Ausdehnung. Aber dieses schöne Medikament Atropin. Eben, wir hatten so einen Einsatz, es war weit und breit kein Notarzt verfügbar. Und wirklich so weit und breit, dass wir eine Stunde hätten warten können mit Glück. Und ich kam auf die Idee, eine befreundete Notärztin anzurufen. Sag, ich brauche kurz Hilfe, habe ihr das alles geschildert und dann haben wir es so gemacht. Und ich habe mich dann auch für das nächstgelegene Krankenhaus entschieden und nicht zwingend für das nächstgeeignete Krankenhaus. In meiner Hoffnung, da sind Ärzte, die haben hoffentlich Ahnung, beziehungsweise nein, können mir helfen, den Patienten zu stabilisieren.
Ja. Und Bashing gegen die Ärzte.
Ja, aber wegen der nicht geeigneten Geschichte. Mhm. Es ging um kardiologische, aber ist auch, genau. Und hat das alles angemeldet, aber hinterher hatte ich total Schiss, weil es, den 2a gab es noch nicht. Mhm. Es war ein Medikament, was zwar auf dem RTW drauf war, aber ich nie genutzt habe. Ich habe es gelernt, die Theorie dazu. Ich habe es ein paar Mal in der Anwendung gesehen, aber nie selbst durchgeführt. Und das war das Entscheidende. Ne? Und da dachte ich, boah, das muss ich jetzt irgendwie. Und wir mussten aber definitiv was tun, weil die war sehr langsam unterwegs und das wäre irgendwann schiefgegangen.
Wir sind uns einig, eine Stunde auf den Notarzt zu warten, sicherlich keine Option. Ja. Und das ist ja genau, wo man sagte, da möchte man auch für den Notfallsanitäter Rechtssicherheit schaffen, wenn eben klar ist, ärztliche Hilfe ist nicht zeitnah zu erlangen, dass er dann eben auch heilkundliche Maßnahmen, sprich die Gabe von Medikamenten am Patienten durchführen darf.
Ja, ich hatte ein bisschen Glück, dass eben die befreundete Ärztin rangegangen ist, die mir dann wirklich geholfen hat und das auch gesagt, ja, ich stehe da mit meinem Namen so ungefähr, kannst du melden. Und dann war das alles okay. Die fährt auch bei uns im Landkreis zum Glück als Notärztin, von daher war das alles gut. Aber im ersten Moment dachte ich, fuck, ich darf das nicht. Und das war dann.
Und ich gehe davon aus, du hast das sauber und ordnungsgemäß schön dokumentiert.
Natürlich.
Ja, das sagst du immer so, aber.
Nein, natürlich sage ich das so, weil wir danach nochmal telefoniert haben an der Klinik und wir quasi zusammen das Protokoll geschrieben haben. Mhm. Und deswegen war das ganze Ding sauber und safe. Und dass der Patient aufgeklärt war.
Das glaube ich dir, aber das sind, muss ich leider sagen, die meisten Verfahren, die dann bei mir in der Kanzlei auf dem Tisch landen, wenn hinten raus mit dem Patienten was geschieht. Meistens, wenn man unklare, unnatürliche Todesursache haben und dann die Dokumentation rudimentär bis gar nicht gelaufen ist. Ja.
Darüber reden wir gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause für die Leute. Ja, wir schlürfen hier was ganz Großes, also ein Wasser und was anderes. Darüber reden wir auch noch gleich. Und dann wollen wir uns auch nochmal über den Notsanitätsgesetz erzählen. Vor allem, wir hatten ja schon mal ein Live zusammen. Da haben wir über den Beginn
schon
quasi.
Drei Jahre her haben wir gerade festgestellt.
Krass,
ne?
Da war ich ganz frisch noch im Social
Media. Ja, ich auch. Ja. Aber er wurde ja auch nochmal geändert. Ne? Ja. Deshalb müssen wir nochmal drüber reden.
Deswegen, darüber reden wir gleich nach der Pause.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Oh ja, ist das Holy bei dir da in der Hand, was ich da shaken höre?
Das ist Holy.
Oh mein Gott, ja.
In meiner Lieblingssorte.
Welche denn?
Zitrone.
Oh, geil. Kennt ihr diesen Krümeltee von früher noch? Ich weiß nicht, so diesen Pfirsich
ja,
und sowas.
Pfirsich und
genau
Zitrone.
So schmeckt das nur nicht so süß. Und das ist auch wirklich so, denn bei Holy hast du wirklich so gut wie keinen Zucker drin. Nicht nur bei dem Eistee, sondern eben auch beim Energy. Und ich suchte das. Gibst du mir auch was ab, bitte noch hier?
Möchtest du noch?
Ja, gib mir mal so ein Schlückchen. Ja, danke. Oh, genial. Geht. Leute, und wenn ihr das auch genießen wollt, einfach mal auf den Link unten in den Shownotes gehen von Holy. Oder ihr geht einfach so auf den Store und gebt nachher mal im Warenkorb Retterview 5 ein. Da bekommt ihr schon mal 5 Euro Rabatt darauf. Und das schmeckt auf jeden Fall. Da können wir dann gemeinsam schlürfen. Prost.
Zum Wohl.
Herrlich. So, Tanja, du bist auch so eine Energy-Dame, das habe ich schon mal gesehen. Du liebst Energies, ne?
Ja, jeder hat ja so sein Laster und ich war mal eine ganze Zeit lang davon weg.
Ja.
Und irgendwie, weiß ich nicht, Fristsache bei Anwälten und musste fertig werden und einmal wieder damit angefangen. Ja, hängen geblieben.
Wir sprechen über Energy, ganz wichtig.
Ja, wir sprechen über Energy.
Aber ich muss auch wirklich sagen, das ist auch der erste und einzige, glaube ich, Energy, den wir je in einem Gesundheitspodcast bewerben werden, weil wir uns wirklich damit beschäftigt haben und gesagt haben, dass die Ingredients davon weitaus gesünder sind als von dem, was du da teilweise manchmal so trinkst. Ich hab's gesehen da.
Ich muss das auch mal testen. Ja.
Auf jeden Fall, ich schick dir mal was zu. Ich glaube, das wird dir schmecken.
Okay.
Ich muss nur sagen, welche Geschmackssorte.
Meins ist es, ich bin totaler Eistee-Fan.
I love it. Auf jeden Fall. Also hier nochmal ein trinken, ja. Tanja, sie ist immer im Gerichtssaal so, treibt Dosen und so mit Energy, dong, dong, dong drauf. Und jetzt so ein Holy Shaker. Was machen Sie da?
Genau. Normalerweise habe ich eine Banane dabei für die längeren Verhandlungen, aber das wäre natürlich auch mal eine Sache. Ne?
Ach, so ein Dani Lowinski mit einem iPad wäre auch gut gewesen. Oder so. Kennst du das überhaupt, Dani Lowinski?
Nein. Ich bin hier gerade raus.
Aber du hast es mal gesehen,
natürlich,
oder? Mit Annette Frier. Herrlich, herrlich. Ja. Die Frau ist auch so toll, glaube ich. Also da, die möchte ich mal persönlich kennenlernen. Annette Frier und Anke Engelke wären so meine. Das wäre schön.
Ich finde ja dieses Duo mit Bastian Pastewka.
Herrlich, ja. Das musste ich in meiner Notsangklasse, haben die das auswendig gesungen. Ja, dieses Schu-Schu-Schu.
Ja,
Scha-Scha-Scha. Hallo Universum, was haben wir denn da? Oh Gott, wir driften ab.
Ich wollte gerade sagen, wir driften vom Thema ab.
Total. Wir sind ja immer noch mit Tanja Melzer heute da, Rechtsanwältin des Rettungsdienstes, nenne ich sie gerne mal. Sie ist viel unterwegs in Rettungsdiensten heute, beziehungsweise morgen auch in unserer Leitstelle hier.
Ja.
Und deswegen haben wir sie einfach mal okkupiert und gesagt, komm mal hier nach Rostock, gleich noch mehr ins Studio. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich über eure
Einladung. Geht's dir immer noch gut hier?
Mir geht's wunderbar hier.
Ja, schön.
Ich werde rundum verpflegt. Alles toll.
Aber der Platz ist neu für dich, ne? In der Mitte?
Das kennst du aus dem Gerichtssaal nicht. Ja, in der Tat. Kenne ich gar nicht, weil in der Mitte sitzt der Richter und diese Position möchte ich auch nie einnehmen.
Und zur Linken wäre denn der Staatsanwalt? Ja,
das ist korrekt.
Also Christian.
Ich wäre ich.
Ja. Du bist der Staatsanwalt.
Im Namen des Volkes. Ach nee.
Nein, das
ist der Richter.
Das ist falsch.
Was sagt denn der?
Der Staatsanwalt verliest die Anklageschrift.
Ah ja, ich weiß aber. Ach so, sagt er das auch immer?
Nicht der sagt das, der liest das wirklich Wort für Wort vor.
Nein, ja ich weiß, aber bei Barbara Salisch, was sagt er denn?
Nein, bitte nicht.
Herrn so Barbara und so wird
Salisch
vorgeworfen.
Alexander Holt, das ist so wie bei euch, das entspricht nicht den...
Aber das ist einer, Kult.
Ja, ist es Kult, aber das entspricht keiner Gerichtsverhandlung. Ja. So läuft bitte keine Gerichtsverhandlung ab.
Gut.
Also, dass wir das vielleicht auch mal klären.
Ja, dann haben wir das auch geklärt. Ich fahre demnächst nach Köln und drehe da auch. Aber nicht in den Gerichtssaal. Nicht in den Gerichtssaal. Aber ich glaube, es ist sogar dieselbe Firma, die das auch vermittelt und so weiter.
Ich muss allerdings gestehen, es ist jetzt auch schon bestimmt 10, 12 Jahre her, als ich das letzte Mal irgendwie bei Barbara Salisch oder wie hieß der? Alexander Holt. Ne?
Und da gab es noch irgendwas. Das Strafgericht, das Familiengericht gab es auch noch. Ja.
Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
So eine Art, um zu vertuschen, dass man die Sachen nie gesehen hat. Überlegt, wie könnte das heißen? Und die haben es gesuchtet.
Und ich frage mich auf Rita Ginsburg zum Beispiel, auch in Amerika, ob das auch wirklich so in Gerichtssälen abläuft. So, nein, sie halten den Mund und sowas. Ich glaube nicht, dass das in richtigen
Gerichtssälen ist. Amerika traut es zu, dass sie da eine Live-Schalte ins Gericht machen.
Ja, das gibt es wirklich.
Ja.
Ja, das sind auch bestimmt Live-Sachen, die teilweise auch veröffentlicht werden.
Ja.
Apropos veröffentlichen, Social Media und Recht, nein, alles gut, das machen wir heute nicht. Aber doch, darüber muss man ja mal reden. Jedes, alles, was man erzählt über einen Einsatz in Social Media und so weiter, muss aber so gestaltet sein, dass man nie auf den Patienten schließen sollte.
Richtig, dass man keine Rückschlüsse ziehen darf. Das war jetzt Max Mustermann hier in der Hauptstraße aus Rostock. Ja, ganz
aber
genau.
Da muss nicht mal der Name drin sein. Es kann ja auch sein, dass irgendwas sehr öffentlich in einem Presseartikel drin war. Man vielleicht sogar weiß, wer das war. Und dann redet irgendjemand nur über, weißt du noch von dem Unfall, der hatte das und das. Und schon ist ja ein Rückschluss auf die Patientengeschichte geschlossen.
Ja, ne? Da muss man in der Tat wirklich aufpassen, auch mit den Bildern. Dann könnte ja Rückschluss gezogen werden, wo war der Einsatzort.
Krass, ja. Mal guck gerade, steht ja, nicht
weil, nein.
Mein löscht gerade seinen Account.
Das ist, genau zu diesem Beispiel. Auch wir machen ja mal Folgen von Einsatzstories. Und ich hatte vor einiger Zeit einen sehr markanten Einsatz, der durchaus so ein bisschen hier in der Umgebung für Aufsehen gesorgt hat, aufgrund von Spendenaktionen und so weiter und so fort. Habe aber jetzt die schriftliche Einverständnis des Patienten, dass ich über diesen Fall berichten darf, A, zu Schulungszwecken und B, für weitere öffentliche Verbreitung. Ohne natürlich Namen zu nennen, ohne Frage. Dann ist das auch safe, oder?
Ja, wenn du das Einverständnis vom Patienten hast, dass du darüber berichten darfst, natürlich anonymisiert, also natürlich deinen Namen und alles nicht verwenden darfst, dann ist das ja völlig in Ordnung.
Unterschrieben mit Datum, also ich behaupte, es ist safe, weil es ist ein Einsatz, den ich wirklich gerne mal zum Besten geben möchte.
Ich sag mal, so ist das ja teilweise bei meinen Mandanten auch, gerade aus dem rettungsdienstlichen Einsatz, wenn ich dann sage, das Verfahren ist gut ausgegangen oder es ist nicht so gut ausgegangen, darf ich denn dieses Verfahren einfach für die Community veröffentlichen, was kann man besser machen oder so sieht man, wie wichtig die Dokumentation ist, dann lasse ich mir das auch absichern, ohne natürlich den Namen dieses Notfallsanitäters oder den Arbeitgeber oder das Bundesland zu nennen. Natürlich.
Super spannend. Gucke ich immer wieder auch mal rein bei dir, weil du schreibst ja auch immer mal über auch gewisse Fälle. Schaut da mal selbst mit rein und klickt das mal durch, weil da ist auch einiges drin, was euch wahrscheinlich ein bisschen touchen würde. Und bezüglich der Social-Media-Sache, ich möchte einfach nur noch mal raussprechen. Ich sehe so viele Social-Media-Accounts im Rettungsdienst, im Sanitätsdienst. Das finde ich super, ne? Also der Beruf wird gut raus. Aber ich sehe auch so viele markante Fehler, wo ich auch einem Kollegen schon mal sehr angezählt habe, der am Einsatzort irgendwie gesagt, also ein Foto gemacht hat, dann noch hingeschrieben hat, Patientin verstorben. Oh, und da gingen ja bei mir alle Alarmglocken an.
Das geht nicht. Und was viele ja auch denken, die Schweigepflicht endet mit dem Tod, weil klar, wir sollen noch klagen. Auch das stimmt nicht. Ja, die Schweigepflicht geht über den Tod hinaus. Also normalerweise sollten wir da nicht drüber reden. Ja, ich finde, das versteht sich von selbst. Aber ab und an muss man es doch nochmal wiederholen und den einen oder anderen ins Gedächtnis rufen.
Genau, passt da immer ein bisschen auf.
Pietät und
Quatsch vor allem mit eurem Arbeitgeber nochmal darüber. Ist auch mal ganz gut. Der gibt einem auch gute Tipps mittlerweile, was man darf und was man nicht darf. Sind eigentlich fast alle schon darauf vorbereitet, dass da so ein Influencer mal rauskommen könnte.
Na, Mike. Schön. Aber alles fein.
Schön. Wir haben ja, bevor wir über Notsein 2a und so weiter reden, auch immer Patienten, die nicht volljährig sind.
Ja, das bleibt nicht aus. Man kann sich die Patienten nicht aussuchen.
Schade eigentlich. Nein, natürlich.
Oh Gott, Spaß. 5 Follows weniger auf Mikes Seite heute. Nein.
Ich behandle jeden Patienten gleich und mit gleichem Respekt. Und das meine ich so, wie ich sage. Und auch ohne ein Lachen dahinter. Du siehst, ich bin...
Ernst? Oh, das war vorbei.
Aber ja, da schon die spannende Frage. Unter 18, nicht voll geschäftsfähig. Fraglich voll einwilligungsfähig, vor allem in Bezug auf invasive Maßnahmen bei einem Unfall, bei einer Erkrankung, allergische Reaktion. Finde ich spannend, weil es ja das auch eins der Fall oder eins der Beispiele ist, wo man ja durchaus schnell handeln muss.
Ja.
Ich würde jetzt als juristischer Laie sagen, naja, allergische Reaktion, ich habe zum einen den mutmaßlichen Willen der Eltern oder der Mutter und ab einem gewissen Alter darf so eine Person auch schon sagen, ja, bitte rette mich und führe eine invasive Maßnahme durch. Nicht in dem Wortlaut, aber ich erkläre ja schon, was passiert.
Es ist richtig. Der Gesetzgeber hat jetzt keine starre Grenze, dass man sagt, okay, mit 16 Jahren und 6 Monaten kann man das abschätzen, sondern man sagt so, ab 14 oder zwischen 14 und 18 sind sie einsichtsfähig, weil darauf kommt es an. Es kommt nicht auf die Geschäftsfähigkeit an, sondern sie müssen einsichtsfähig sein, um deine Aufklärung zu verstehen, welche Folgen kann das Ganze haben, um dann eben auch einzuwilligen. Und ja, jetzt kommt leider die typische Juristenantwort. es kommt drauf an.
Ah,
ja, ja, so leid so es mir
Tasse
tut.
Auch, ja. Aber es ist überall so, ja.
Ja, da muss man wirklich sagen, es ist subjektiv. Ja, du kannst nicht jeden 14-Jährigen gleichsetzen. Die Juristen sagen immer, es kommt auf die geistige und sittliche Reife an. Ja, und die ist eben individuell bei jedem Patienten zu beurteilen. Und je stärker, sag ich mal, die Maßnahme in den Körper eingreift, also ja, Zugang legen zum Beispiel, ja, das wird ein 17-Jähriger sicherlich besser abschätzen können wie eine 14-Jährige, das ist klar. Ja. Aber bei einem Fahrradunfall oder einem Verkehrsunfall, wenn ihr jetzt der Auffassung seid, es müsste ein Stiffneck angelegt werden, also das wird auch eine 14-Jährige verstehen, wenn du ihr das ordnungsgemäß erklärst und den Grund erklärst und wie du das vornimmst, und dann wird die damit einverstanden sein.
Ja. Aber spannend ist es ja, wenn Gutachter, generell ein Gutachter, der diese Fähigkeit von Jugendlichen einschätzen muss, vor allem wenn es um, oder sage ich mal von 18-Jährigen, wie auch immer, wenn es um Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht geht.
Ja, da kommt die Jugendgerichtshilfe mit ins Spiel.
Genau, die haben Tage, Wochen, wie auch immer lange ja. Zeit, da was zu erstellen.
Und
wir haben
innerhalb Sekunden
fünf Minuten
entscheiden.
Wenn überhaupt, Zeit.
Ja.
Wie soll das gehen?
Ja, da bin ich bei dir. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ihr kennt den Patienten nicht und müsst innerhalb weniger Sekunden, Minuten entscheiden, was machen wir. Und wie gesagt, das ist leider individuell. Es gibt sicherlich Situationen, wo du dann sagst, er ist nicht in der Lage, gerade wenn wir die Kombination haben mit Alkohol oder Drogenintox. Oder selbst wenn er vielleicht einfach nur, sage ich mal, 2 Bier getrunken hat. Er ist jetzt noch nicht total betrunken, aber du merkst einfach, das ist jetzt das erste Mal, wo er Alkohol getestet hat. Kann er das Ganze jetzt wirklich abschätzen? Da ist wirklich Vorsicht geboten, sage ich mal. Aber im Zweifel zählt natürlich immer in dubio pro vita, also im Zweifel für das Leben, dass er diese Maßnahme haben möchte. Ja? Und der Gesetzgeber macht ja auch die Ausnahme im bürgerlichen Gesetzbuch, wann du auf die Aufklärung verzichten kannst. Nämlich, wenn man sagt, okay, die Maßnahme ist jetzt wirklich geboten, ja, sie ist erforderlich und du kannst jetzt nicht einfach da noch warten, bis die Eltern zur Einsatzstelle kommen, um die aufklären, und dann muss sie eben vorgenommen werden. Oder wenn der Patient eben ausdrücklich auf die Aufklärung verzichtet, was er als Jugendlicher nicht wird und auch nicht sollte. Ja.
Wahnsinnig anspruchsvoll. Ne? Also
da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das wirklich auch schwer ist, weil überleg mal, da kommt jetzt ein junger neuer Notfallsanitäter, der ist frisch fertig, ist selbst Anfang 20 und soll jetzt abschätzen, ob der 16-Jährige seine Aufklärung versteht. Ja. Das ist schon eine ganz schön große Verantwortung.
Ich möchte behaupten, dass in keiner richtigen Prüfung sowas abgeprüft wird, sondern es geht ja immer davon aus, dass du diese Maßnahmen alle machen kannst und dann gehst du die alle so schön durch und dann ist der Patient hoffentlich irgendwann auf der Trage und nicht verstorben oder reanimationspflichtig und dann ist das bestanden.
Und die Falle beim Alter ist einfach, die korrekte Dosierung anzuwenden.
Ja, auch kommt
das,
auch, ja.
Aber da wird jetzt nicht geprüft,
ist er
einwilligungsfähig oder nicht.
Einsichtsfähig und einwilligungsfähig, klar.
Und passend, glaube ich, auch genau dazu zu Minderjährigen ist es. Ich hatte einen Fall, der junge Mann war 15 und auf einmal war er mein Patient. Und er wollte partout nicht, dass ich irgendjemanden von seinen Eltern etwas erzähle.
Oft so. Wer möchte das schon manchmal? Ne?
Das Problem, er musste mit in die Klinik, weil ein chirurgischer Eingriff stattfinden musste. Er war, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war er durchaus 15 überlegen sogar in seiner geistigen Reife. Das ist was, was ich wiedergeben würde. Das war alles klar und schlüssig. Das war jetzt auch kein C2, also kein alkoholinduziertes Geschehen, sondern wirklich im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten, wie man sie mit 15, 16 Jahren hat. Und hat das partout wirklich, nein, die dürfen davon nicht wissen.
Die Eltern werden sowieso, sag ich mal, spätestens in der Klinik davon erfahren. Wenn er nämlich operiert wird, werden sie einwilligen müssen in diese Operation, weil da sagt man, mit 15 ist er nicht in der Lage, gegebenenfalls die Folgen abzuschätzen. Und darüber hinaus ja auch, es können immer Komplikationen auftreten. Weiß er selbst, ob es Unverträglichkeiten gibt, ja, ob Allergien etc. bestehen, da muss man einfach die Eltern fragen. Vielleicht weiß er nicht, was im Kindesalter schon mal war oder so. Also da kannst du natürlich das Ganze dokumentieren, in der Klinik den Patienten übergeben und dann muss die Klinik sowieso die Eltern informieren. Ja, also ich würde ihm das auch ganz genauso mitteilen, ja, dass man sagt, hör mal zu, es geht ja hier jetzt auch einfach darum, weil wir noch weitere oder weil die Klinik weitere Informationen einfach braucht, zu deinem Schutz auch. Ja.
Jetzt spielen wir das Spiel mal noch weiter. Der Patient steht vor meiner Trage auf und will gehen und er braucht aber diese ärztliche Hilfe, diese ärztliche Maßnahme. Darf ich ihn jetzt einfach einsperren in meinem RTW, festhalten?
Ja, das wäre gegebenenfalls eine Freiheitsberaubung. Ja, ja, müssten wir drüber reden. Das wäre die Verwirklichung eines Straftatbestandes. Die Frage, wie gesagt, wird sein, ist er einsichts- und einwilligungsfähig? So wie Mike ja jetzt den Fall geschildert hat, sagte er, ja, er war in der Lage, das Ganze zu überblicken, die Konsequenzen, die Folgen abzuschätzen. Letztendlich ist es so, ein Patient, auch wenn es aus medizinischer Sicht noch so unvernünftig erscheinen mag, wenn er sich nicht behandeln lassen möchte, dann habt ihr das zu akzeptieren. Ja? Bei Minderjährigen natürlich schwierig, das in der Tat abzuschätzen.
Jetzt fordern wir dich auch so ein bisschen heraus, dann eine klare Aussage zu treffen. Ne?
Die kann man nicht. Das ist dann wirklich verständlicherweise auch irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend. Ja, ne? Aber dann rate ich immer dazu, dass man sagt, man holt den Notarzt nach. Ja? Mhm. Dass man sich einfach nochmal absichert und vor allem oftmals wirkt das auch nochmal überzeugender, wenn ein Arzt das sagt und vielleicht lässt sich der 15-Jährige dann doch überzeugen, beziehungsweise dass der Notarzt dann halt sagt, okay, er wirkt auch für mich wirklich dieser Situation entsprechend in der geistigen Lage, das Ganze abzuschätzen. Ja, das hast du ja jetzt zum Beispiel genauso. Überleg mal beim 35-Jährigen und der hat jetzt einen Herzinfarkt. Und du sagst ihm das, ja. Und er sagt, nee, ist okay, ich glaube Ihnen das auch, aber ich habe jetzt noch einen wichtigen Telefontermin irgendwie, ja. Und das kann ich heute Mittag machen. So doof wie es klingt, aber dir sind die Hände gebunden, ja. Wenn der für dich voll einsichts- und einwilligungsfähig ist und das mag noch so unvernünftig sein aus medizinischer Sicht, dann ist das Ganze so, ja. Bloß wichtig ist halt bitte ordnungsgemäß dokumentieren, protokollieren und Transportverweigerung.
Häufige Diskussion mit den Angehörigen, aber sie müssen ihn doch jetzt, er hat einen Herzinfarkt, sie müssen ihn doch jetzt behandeln, da müssen sie ihn aufhalten.
Ja, aber du kannst ihn nicht zwingen, ja, bitte. Das ist es halt.
Genau.
Also das sind auch immer die Einsätze, wo ich dann immer hoffe, dass es nicht so dramatisch ist, wenn ich wirklich Kindergärten oder Schule und die da wirklich noch jünger sind, ne? Und die Eltern können in der Regel nicht so schnell wie wir dort vor Ort sein. Und das finde ich immer unfassbar schwierig. Wenn da wirklich mal irgendwas sein sollte, wo man mehr machen muss als nur ein Verband. Das ist denn wirklich, da stehen wir wirklich immer und ich glaube, du sagst es ja, es kommt drauf an.
Ja, leider.
Vor allen Dingen auch auf meine Einschätzung, nicht nur bei Minderjährigen, sondern zum Beispiel auch bei Alkohol. Wie weit ist jemand überhaupt noch einsichtsfähig durch seinen Rauschzustand?
Richtig.
Alkohol, Drogen, was auch immer.
Wir haben auch hier keine Promillegrenze, also mal davon abgesehen, ihr könntet sie ja draußen auch gar nicht messen. Mhm. Aber selbst wenn jetzt die Polizei dabei wäre und der würde pusten, dann kannst du nicht sagen, der hat jetzt 1,3, der versteht's nicht und der nächste versteht's mit 1,6 noch. Ja, also wir haben keine Grenzen.
Du lachst aber, das ist schon alkoholabhängig.
Ich wollte jetzt gerade sagen, so die Stammkundschaft, oder? Also.
Mike, hör auf zu lachen bei Alkohol. Du weißt, das gibt wieder böse E-Mails, ja.
Tut mir leid.
Ja, okay. Aber es ist wirklich so, es gibt so viele Szenarien, da pusten Leute dann 3,5 und sind mit dir gerade noch spazieren gegangen zur Klinik, so nach dem Motto. Ne? Ja. Also, und können dir auch ganz klar sagen, was für ein Tag, was für ein Ort, was für ein Zeit und was er hat. Ja, aber das ist bei Alkoholabhängigkeit. Genau. So, wir wollen auch niemanden verleiten dazu, das zu trainieren, denn das macht alles kaputt, wirklich.
Ja, richtig. Nee. Definitiv. Aber deshalb muss ich da leider sagen, es gibt keine klare juristische Antwort ab so und so viel Promille, sondern es gibt Faktoren natürlich. Wenn der lallt, ja, wenn er schon schwankt etc., dann brauchen wir nicht drüber reden. Der wird es nicht verstehen, was
sind
du ihm
erklären
möchtest.
Sind aber gute Indizien. Ne? Also
definitiv. Genau. Ja. Oder auch bei Drogen. Ja, schaut einfach mal, ist er kaltschweißig, guckt mal in die Pupillen etc. Und dokumentiert das dann auch, warum ihr in der Auffassung seid, er versteht jetzt gerade nicht, was ihr ihm erklären wollt.
Also es gibt ja auch so gewisse Grenzen, die bringen wir den Kids immer schon bei in der 10. Klasse zum Beispiel, dass wir sagen, so ab 1 Promille ist man nicht mehr so richtig diskussionsfähig, ne? Das kommt ja dann da schon an. Aber wie gesagt, so eine Zahl ist sehr relativ im Gegensatz zu dem, was man da eben noch versteht. Und schöner Anhaltspunkt auf jeden Fall. Und wenn ich mit dem Patienten quasi mich duelliere jetzt gerade, argumentativ,
ja,
dann hole ich mir halt jemanden dazu, der es auch einschätzt und sagt, ja, nee, ich bin da deiner Meinung oder ich bin beim Patienten. Das gibt's ja auch.
Richtig, ja.
Cool, also ein schöner Anhaltspunkt, wisst ihr Bescheid. Manchmal muss man auch Entscheidungen nicht alleine treffen im Rettungsdienst. Man holt sich einfach Kollegen dazu.
Genau.
Schön, wunderbar. Herrlich.
Man fühlt sich immer so schlecht, wenn man über sowas lacht, aber ich muss einfach wirklich dann eben an unsere Stammpatienten denken.
Ja, ja. Die gibt es ja auch in jedem Rettungsdienstbereich. Ja,
die aber eigentlich, die prinzipiell nicht alle, das macht Spaß mit denen, auch wenn es manchmal natürlich überflüssig ist, dahin zu fahren, aber
genau.
Das ist schon okay.
Auch, mit denen, wo die auch sagen, nee, ich gehe weiter, Jungs, alles gut, ja, danke, dass ihr mir geholfen habt. Und dann, ja, denkst du nachher, ja, so, oh Gott, hätte ich das überhaupt machen lassen dürfen, das weitergehen. Aber
nicht, ja, nichtsdestotrotz weiß ich und erkenne ich das natürlich auch als wirklich schwere Krankheit an. Also das,
ja,
bitte, dass mich hier niemand falsch versteht. Nein, draußen.
Ja. Aber da gibt es wirklich viele sympathische und, ja, man könnte sie immer knuddeln, hm, eigentlich, wenn es nicht, ne? Naja, ist also. Wir machen mal weiter wieder mit den Notsannen, ja.
Ah, der Gute, ja.
Ich habe ja vorhin schon erzählt, Tanja, wir beide, ne, unsere Anfangskarriere bei Instagram und da ging es ja um den Notsannen-Paragrafen 2a, 2c.
Genau, März 2021.
Kannst du ganz kurz und knapp differenzieren, worum geht es in 2a und wo in 2c?
Ja, Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz, wie es ja schon die Überschrift sagt, heilkundliche Maßnahmen, eigenverantwortlich für den Notfallsanitäter. Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2c, diese sogenannten SAA, SOP im Rettungsdienst, also sprich, was die ärztliche Leitung vorab für ihren Bereich, für die Notfallsanitäter delegiert. Und das muss eben ja in ein Schema gepresst sein. Also zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob bei euch auch es diese SAA-SOP gibt. Ich kenne sie, wenn der Patient einen Blutdruck größer 220 hat, ja, und genau, über Schmerzen bzw. Schwindel und Kopfschmerzen klagt.
Genau, gibt ja beides.
Dann ist Urapidil in den, ja, meisten SAA-SOP, sag ich mal, vorab delegiert von.
Und man möchte sagen, sie ist nur in Anführungsstrichen Rettungssanitäterin. Nein.
Das, ja, ist auch böse, so ein bisschen, ne? Die medizinischen, oh, also, ja, das ist auch mein Anspruch, sag ich mal. Ich, ja, wie gesagt, um Gottes Willen, kenne jetzt nicht die neuesten SAA-SOP aus allen Bundesländern, aber ich wollte gerade sagen, das haben ja die meisten. Das wäre dann klassisch eine 2C-Maßnahme, mhm, weil der ärztliche Leiter sagt, wenn er größer 220 ist, der Blutdruck, dann kann der Notfallsanitäter dem Patienten das Medikament verabreichen. In den meisten wird ja auch stehen, einer ärztlichen Behandlung zuzuführen. Ne? Also, ja, ihr legt ja jetzt nicht den Zugang, hängt die Infusion an, spritzt das Medikament und sagt dann, gute Reise, gute Besserung.
Irgendwie.
Ja, ja, genau. Das auch versteht sich ja schon eigentlich von, ja, selbst. Ja, es gibt das nicht.
Ja,
da wollen wir nicht drüber reden, aber das wäre eine, ja, klassische 2C-Maßnahme, weil der ärztliche Leiter Rettungsdienst sagt, das können die Notfallsanitäter, das wird jährlich überprüft, ja, in der Fortbildung,
Rezertifizierung. Großes Thema im Rettungsdienst,
ja,
Deutschland,
ja. Richtig. Und diese 2A-Maßnahme, also Paragraph 2A Notfallsanitätergesetz, ist ja deshalb in Kraft getreten, weil man dann sagte, naja, okay, was ist aber mit den Maßnahmen, die jetzt nicht unter 2C fallen und die der Notfallsanitäter aber trotzdem in der Ausbildung erlernt hat und auch am Patienten anwenden kann. Und das wäre dann zum Beispiel, wenn es nicht vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst vorgegeben ist, beziehungsweise wenn er das Medikament nicht mit aufgenommen hat als SAA-SOP und du es trotzdem in der Ausbildung erlernt hast, dann kannst du das dem Patienten eben unter gewissen Voraussetzungen, die müssen dann aber eben auch vorliegen, verabreichen. Und klar ist, so hat es der Gesetzgeber formuliert, der Patient muss einen Arzt sehen. Also entweder kommt der Notarzt dann noch zur Einsatzstelle oder man trifft sich, oder der Patient wird einer weiteren ärztlichen Behandlung, auch teleärztlichen Behandlung, zugeführt.
Ja. Was hat sich verändert seit den 3 Jahren so für dich aus rechtlicher Sicht? Wir waren ja, soweit ich mich erinnern kann, bei dem Livestream noch in einem sehr schweren Disput mit allen da zusammen, dass es nicht sehr rechtssicher für Notfallsanitäterinnen oder Sanitäter ist. Gibt es da jetzt mehr Sicherheit?
Was heißt mehr Sicherheit? Wir haben bislang, meines Kenntnisstands nach, eine Entscheidung, die aus Bayern, ich glaube, jeder kennt sie, die durch die Medien ja gegangen ist. die Entscheidung, indem der Notfallsanitäter einen Zugang gelegt hat, dem Patienten ja dann 2 Infusionen verabreicht hat und den nicht in die Klinik transportiert hat. Das wurde ja groß diskutiert.
Ich glaube, in Landshut war das, oder?
Ja. Genau, diese Entscheidung meine ich. Und letztendlich hat der Notfallsanitäter Recht bekommen, beziehungsweise was heißt Recht bekommen? Es wurde geprüft, ja, er hat diese Maßnahme durchgeführt. Jeder vernünftige Arzt hätte die Maßnahme so auch durchgeführt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ja, was soll ich sagen, Bayern hat sich sehr ausgiebig damit beschäftigt und sagt ja auch wirklich in dieser Entscheidung für Selbstherrlichkeit und Standesdünkel, ja, ist dem Rettungsdienst kein Raum. Ja. Und wenn diese Maßnahme eben erforderlich ist, dann ist sie durchzuführen. Entweder von einem Arzt oder von einem Notfallsanitäter lega artis.
Was für mich immer wieder spannend bleibt, du sagtest es ja kurz mal angekratzt, unter bestimmten Voraussetzungen. Dürfen diese Maßnahmen oder sollen diese Maßnahmen durchgeführt werden? Und ich bin mir sicher, eine dieser Voraussetzungen ist ja dieses unfassbar schöne Wort beherrschen.
Viele Diskussionen.
Sehr viele Diskussionen.
Was ist das? Beherrschen?
Ich habe von einem Juristen schon die Aussage bekommen, ein Notfallsanitäter, der 3 Jahre Ausbildung gemacht hat, die staatliche Prüfung bestanden hat, beherrscht das.
Ach so.
Und jetzt, genau, und da gehe ich soweit sogar erstmal mit. Wenn er frisch von der Schule kommt.
Hat er ja. Was soll das denn heißen? Erfahrung?
Praxiserfahrung, ich wollte gerade sagen.
Ich arbeite 20 Jahre im Rettungsdienst und jetzt will der mir dann sagen, ich kann das nicht mehr oder wie?
Richtig, weil nehmen wir einfach mal die CPAP-Beatmung, die wir ja wirklich in, also als einzelne RTW sehr selten durchführen. Wie lange kann ich davon beherrschen sprechen? Beziehungsweise wann nicht mehr von beherrschen, wenn ich es über einen gewissen Zeitraum nicht durchgeführt habe? Und sag bitte nicht, es kommt drauf an.
Noch viel schlimmer. Dieses Beherrschen ist jetzt gar nicht definiert. Wir haben keinen Paragraphen, keine Verordnung, keine Norm, wo Beherrschen letztendlich definiert ist, sondern man sagt, klar, es ist sicheres Wissen in der Theorie bei gleichzeitigem sicheren Anwenden. Und ja, in der Gesetzesbegründung zu 2a Notfallsanitätergesetz steht, dass man die Maßnahmen, die man in der Ausbildung erlernt hat, mit Erlangen der Notfallsanitäterurkunde in der Regel beherrscht, beziehungsweise davon auszugehen ist, dass man sie beherrscht. Ja. Und durch diese jährliche Rezertifizierung ja quasi beweist, dass man seine Maßnahmen noch kann. Und deshalb möchte ich dem Kollegen gar nicht widersprechen, was er dir da gesagt hat. Ausnahmsweise mal, ja, sind sich die Juristen da einig. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, jetzt schaut mal, wie lange wir schon Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz haben. Und es gibt jetzt keine Klagewelle der Patienten irgendwie, weil sie sagen, der hat aber eine Maßnahme durchgeführt. Oder irgendwelche ärztliche Leiter, die jetzt gegen die Notfallsanitäter vorgehen, weil sie sagen, du hast da aber eine Maßnahme durchgeführt oder ein Medikament verabreicht, mit dem bin ich nicht einverstanden.
Ja.
Also das spricht ja für euch Notfallsanitäter und dafür, dass ihr die Maßnahmen richtig beim Patienten anwendet. Wenn eben, und jetzt komme ich gerne zur Beantwortung der Fragen, die gewissen Voraussetzungen vorliegen. Nämlich klar ist, dass die Heilkunde trotzdem nicht der Standard ist, sondern dass man sagt, okay, es ist jetzt gerade kein Notarzt verfügbar, beziehungsweise wir haben die Situation, so wie du vorhin gesagt hast, ne, der Notarzt braucht über eine Stunde. Und jetzt wende ich aber das Atropin an. Ich appliziere es, ich habe es in der Ausbildung gelernt, ich weiß wie viel. Klar musst du auch wissen, Kontraindikation, beziehungsweise wenn Komplikationen entstehen, also du brauchst Plan A, B und C.
Genau.
Wenn die Maßnahme verrutscht, das ist ganz wichtig. Und dann führst du den Patienten einem Arzt zu. Also sprich, du fährst ihn in die Klinik.
Ja.
Und dann passt. Und dass wir sowieso nur diese Maßnahme durchführen, wenn sie erforderlich ist, sind, also sprich, um Menschenleben zu retten und schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, steht außer Frage, aber nichtsdestotrotz, bevor ich die Hälfte dann nicht erwähne, der Vollständigkeit halber selbstverständlich, ja.
Ich glaube, eine Sache, die sich verändert hat zu unserem letzten Live und so weiter, ist ja wirklich die heilkundliche Maßnahme an sich, ne? Weil wir haben ja dann immer gegen heilkundliche Maßnahmen verstoßen. Also das war ja immer ein Riesenskandal.
Genau, gegen Paragraph 1 Heilpraktikergesetz. Ja. Ich meine, das Gesetz ist von, na, ich glaube, 1938, 1939. Letztendlich heißt es ja darin, dass nur Ärzte die Heilkunde ausführen dürfen, also im Gesetzestext steht noch, dazu bestallt sind, ne, weil irgendwie der Gesetzestext zu alt ist, oder es bedarf eben dazu der Erlaubnis. Und diese Erlaubnis ist jetzt quasi im Notfallsanitätergesetz niedergeschrieben, beziehungsweise müssen dann die jeweiligen Bundesländer in den Landesrettungsdienstgesetzen vereinzelt regeln. Und deshalb haben wir ja so auch ein bisschen diesen Flickenteppich, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland einfach.
Ich glaub,
ja.
Das Riesenproblem, das ist ja meine Lebensaufgabe, dass Notsanggesetz und Rettungsdienstgesetz eins in der Bundessache werden.
Ja, ich glaube, das würden sich viele wünschen.
Ja.
Und es wäre meiner Meinung nach auch nur zielführend, weil es kann ja nicht sein, dass ein Patient mit Herzinfarkt in Hamburg anders behandelt wird, wie in Köln, wie in Frankfurt oder wie in München. Ja, also
absolut, genau.
Und das geht ja, wenn wir ehrlich sind, schon in der Leitstelle los, beim Abfragen letztendlich und dann auch bei den Maßnahmen, die der Notfallsanitäter am Patienten durchführt.
Bin ich voll und ganz bei dir.
Ja, dann haben wir doch ein neues Projekt, oder?
Es wird ein bisschen dauern. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie politisch dennoch aktiver werden.
Guck gerade mal kurz was nach, um da noch einen Satz reinzuhauen.
Ja.
Ich will es noch nicht falsch sagen. Weißt du, wie das nächste Woche heißt vom DBRD? Heißt das AG San?
Ich weiß es nicht.
AG San, DBRD. Ich will nur gucken, nicht, dass ich das falsch sage. Aber ich eingeladen. Ich muss noch lernen, wie das heißt.
Genau. Aber wie schön wäre das, wenn das Rettungsdienstgesetz Bundessache ist, ein Bundesgesetz auf einmal wäre, das Notsanggesetz oder das Ganze einfach eins wird, das wäre viel leichter.
Ja, definitiv wäre es leichter. Ich meine, das Notfallsanitätergesetz ist halt ein Ausbildungsgesetz, ja, und kein Ausübungsgesetz. Und deshalb, ja, haben wir diese Herausforderungen mit den 16 Bundesländern auch wenn man vielleicht sagt, die meisten haben jetzt schon die SAA, SOP angepasst oder mehrere Bundesländer sind sich darüber einig. Nichtsdestotrotz ist jeder RTW oder wie du ja schon sagtest, nicht gleich ausgestattet. Da geht's ja auch schon los.
Ja. So. Ich freue mich auch nächste Woche am 22. März nämlich, sind Mike und ich in Berlin. Ich wurde dann auch mit auf die Bühne zitiert. Ich bin ganz gespannt, was ich da sage. Da ist nämlich die Konferenz zu 10 Jahre Notfallsanitätergesetz vom DBRD. Freue ich mich schon drauf im Humboldt-Carré in Berlin. Sind übrigens alle eingeladen, die da noch gerne hin möchten. Wurde auch gebeten, darüber nochmal quasi hier nochmal zu reden. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, da einen coolen Disput auch zu haben. Eigentlich müsstest du eher oben auf der Bühne sitzen, Mikey, weil du bist schon viel länger im Notsanngesetz drin als ich als Notfallsanitäter. Aber auch mir fallen ja viele Sachen auf und ich bin da voll eurer Meinung, ne, dass wir vieles mehr vereinheitlichen müssen, weil der Mensch nun mal unten in München genauso ist wie der Mensch da oben, außer mit der Weißwurst. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
Und zur Not bist du mein Sprachrohr.
Auf jeden Fall.
Du hast einfach die authentische Stimme.
Das reicht ja nicht manchmal. Nein, ich finde das schon in Ordnung. Ich glaube, ich werde mich da artikulieren. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Wo bist du schon wieder dann an dem Zeitpunkt?
Ich muss gestehen, ich kann den Terminkalender nicht auswendig. Ich gucke mal 2 Tage vorher rein, wo ich bin.
In welchen Zug muss ich denn morgen steigen? Fahr mich irgendwo hin.
Es ist wirklich so. Also ich habe das auch manchmal so. Ich lebe manchmal auch in den nächsten Tag so ein bisschen hinein.
Ich habe noch ganz kurz eine Frage. Du hast das gerade so schön gesagt. Das Notsanggesetz ist ein Ausbildungsgesetz. Beziehungsweise es wurde ja als so eines geschaffen oder erschaffen. Mittlerweile, und ich bin kein Jurist, aber ich würde es mittlerweile
gut,
nicht...
Gut, dass das hier nochmal aktenkundig ist.
Ja. Noch nicht, der kann es ja noch werden.
Ich habe in meinem Studium durchaus auch... einige Rechtabschnitte, die echt nervig sind. Egal, das ist ein anderes Thema. Nein, aber mittlerweile finde ich es schwierig zu sagen, dass das Notsanggesetz nur noch ein reines Ausbildungsgesetz ist. Denn wir haben jetzt 2a, 2c, die ja genau die Arbeit des Notfallsanitäters beschreiben.
Aber nichtsdestotrotz steht ja auch in 2c eben die vom ärztlichen Leiter genannten SAA SOP.
Genau.
Ja.
Also kommt es halt doch wieder auf den ärztlichen Leiter und deiner Region an.
Schön finde ich ja, dass nach § 13 BTMG jetzt dann
Absatz
auch...
Absatz 1b.
Genau. Oh, sehr gut.
Also,
wir müssen hier gleich...
Wenn schon.
Jetzt ja auch Opiate und sowas mit reingekommen sind.
Ganz genau. Betäubungsmittel, die der Anlage 3 unterliegen.
Ja, spannend. Und bei uns die SOPs gleich einem Supplement beigefügt wurden mit Morphin, Fentanyl und Nalbuphin.
Nalbuphin
noch, ja. Die hat man nicht reingenommen. Habe ich auch gedacht eher.
Ja.
Nalbuphin kannte ich noch gar nicht. In die Richtung, aber ist auch eben in diesen Paragraphen eben mit drin.
Das ist richtig. Das hat sich jetzt geändert, ja, auch im Vergleich zu unserem letzten Live oder was wir hatten, dass jetzt seit letztem Jahr dann die Gesetzesänderung kam und deshalb wurde auch nochmal Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz angepasst, nämlich um die zwei Wörter oder medikamentöser ergänzt, ja, invasiver oder medikamentöser Art, und auch 1c wurde ergänzt und Paragraph 6 Betäubungsmittelverschreibungsverordnung und eben auch Paragraph 13.1b Betäubungsmittelgesetz.
Das ist kein Problem. Wenn ihr nachher mal auf der Trage liegt, fragt einfach euren Notfallsanitäter mal, welche Paragraphen er davon noch beherrscht übrigens. Da werden die echt dastehen.
Wobei ich aber die Nummer hart beeindruckend fand, dass das so schnell ging. Also
ja, ja,
jetzt gar nicht der Weg bis zum Gesetz oder bis zur Umstrukturierung des BTMGs, sondern wirklich alles, was danach kam, fand ich beeindruckend schnell. Dinge, die ich so schnell nicht kenne, und deswegen meine ich wirklich beeindruckend.
Also aber auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, das wollte man ja eigentlich schon mit Einführung von 2a damals im März 2021 ja, umsetzen.
Und ihr habt alle geschrien und gesagt, Freunde, passt bloß ja auf, was ihr macht im ja Rettungsdienst, ja, das ist juristisch nicht
genau
sicher.
Genau, ich war immer von Anfang an der Auffassung und sagte, das kann so nicht funktionieren. Bloß weil 2a in Kraft ist, heißt das noch nicht, dass ihr Betäubungsmittel verabreichen dürft. Und ganz viele sagten aber immer, Tanja, Paragraph 34 Strafgesetzbuch, rechtfertigender Notstand, das geht schon. Und dann sage ich, rechtfertigender Notstand, Strafgesetzbuch 34 ist Ultima Ratio, wenn nichts mehr anderes geht. Und jetzt doch mal im Ernst, es ist doch gerade Standard, wenn der Patient einen Herzinfarkt hat, du legst ihm einen Zugang, die Infusion, was kriegt der ASS, Heparin, und dann wird halt das Mittel der Wahl für die Analgesie Morphin sein und nicht Ketanest Dormicum. Und dann ist das nicht 34 Strafgesetzbuch, zumindest meiner juristischen Auffassung nicht. Und letztendlich wurde es ja bestätigt, weil ansonsten hätten wir die Gesetzesänderung nicht gebraucht. Ja, also.
Also kann man schon festhalten, dass, also für nächste Woche gleich mal, ich schreibe schon ein bisschen mit, dass wir jetzt auf jeden Fall gerade in den letzten ja halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, viele Veränderungen zum Guten auch im Notsanitätsgesetz erfahren haben, die uns das Arbeiten durchaus sicherer machen, rechtssicherer machen. Und wir jetzt nur eben dabei sein müssen, deutschlandweit die Notfallsanität auf den gleichen Stand medizinisch zu bringen, um zu sagen, ja, ich beherrsche das sicher, damit weder Patienten gefährdet sind, noch wir in unserem Berufsstand. Oder? Geht ihr damit? Oder so?
Ich bin da voll bei dir.
Ja. Wunderbar. Und wir sind uns doch auch einig, dass du den Patienten danach in die Klinik transportierst.
Absolut.
Das ist ja
absolut
immer, wo ich sage, natürlich bedarf es einer weiteren ärztlichen Behandlung. Und wir wollen auch gar nicht die Notärzte abschaffen. Das steht ja gar nicht zur Diskussion.
Gottes Willen,
bloß
ja,
wir wollten ja den Notfallsanitätern mehr Kompetenzen an die Hand geben.
Ich kann gerade so ironisch von mir, aber es stimmt. Nein,
ja,
also diese Diskussion immer wieder, dieses Substituieren. Ja. Ja. Ich kann es so verstehen, dass die Ärzte sagen, was substituieren uns weg? Mhm. Nein, das wollen wir nicht.
No. Man muss aber auch
ich finde es so schön, dass es von Tanja gerade kommt und dass es nicht von uns kommen muss.
Ja,
das finde ich gerade super.
Es ist vom Gesetzgeber auch schlecht formuliert. Und ja, das hatten wir ja mit 2a, beziehungsweise auch schon mit 2c. Ist das eine Delegation? Ist das eine Substitution? Das Problem ist, diese Konstellation kennen die Juristen normalerweise nicht bei der Delegation, ja, dass man gerade nicht vor Ort ist, dass man nochmal eingreifen kann. Und deshalb kam ja diese Diskussion auf. Und der Gesetzgeber hätte es halt lösen können, indem er ihn vielleicht anders formuliert. Er hat es leider nicht und somit hat es halt der Gesetzesänderung zu 2a bedarf und dann danach eben nochmal jetzt, ne?
Wir könnten uns, glaube ich, noch stundenlang über alle möglichen Gesetze enthalten. Ich würde noch auf eins eingehen, was auch bei den Sanhelfern zum Beispiel immer viel, viel bringt. Also einerseits, wenn ich jetzt mal Blaulicht fahre, das mache ich im Rettungsdienst regelmäßig, da gibt es Leute, die sagen, Christian, denk daran, du darfst nur 20% schneller fahren als erlaubt. Und ich hatte eine QM-Überprüfung, einen Audit. Da kamen die damals, und wie schnell fahren Sie jetzt hier in der 30er-Zone? Und dann wusste, dass sie das hören wollte. Warum auch immer, wo auch immer sie das aufgeschnappt hat. Da habe ich gesagt, naja, 38 km/h wahrscheinlich, nur wenn ich jetzt mal so richtig rechne. Okay, wunderbar. Dann war ich mich durch. Aber stimmt das? Gibt es da ein Urteil? Ich habe nirgendwo in den Gesetzestexten gesehen, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, außer dem Paragraph 1 gegenseitige Rücksichtnahme und so weiter.
Können wir ganz kurz festhalten, dass 38 nicht 20% mehr sind?
Danke, oh, dass du das jetzt
warte mal, 30 mal 20 sind 36.
Richtig. Wollte dir jetzt nicht wir nehmen die 2 km/h als Toleranz.
Ja, genau. Okay. Wenn der Blitzer kommt, ja.
Entschuldigung, das hat mich getriggert gerade.
Ich hab keinen Taschenrechner benutzt und dachte, kam auf 38.
Es ist auch schon ein bisschen später.
Aber sie hat ja gesagt, ich hab's bestanden.
Ich finde es eine Faszination und das ist, wie soll ich sagen, so eine juristische Halbwahrheit, 20% gehen. Und ich frage mich, woher kommt
das? Ich auch. Das wird uns tatsächlich sogar in den Blaulichtschulungen, die wir bekommen, hier so sogar beigebracht.
Okay,
ja, das wird so gesagt, als Aussage.
Mich jetzt in der Tat, von wem auch immer.
Aber du hast noch nie was gelesen, wo das wirklich verankert ist.
Nein, also wir haben eben, ich kann es mir nur so erklären, dass es vielleicht von der gerichtlichen Entscheidung kommt. Wir haben im Gesetzestext, also wir sind hier in 35 Straßenverkehrsordnung, beziehungsweise 38 Straßenverkehrsordnung, genau. Keine Regelung. Also wir haben in 35 Absatz 8 stehen, nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Mhm. Und das ist individuell. Und wir sind uns einig, bleiben wir bei deinem Fall, 30er-Zone. Du wirst zum Notfalleinsatz gerufen, machen wir Anaphylaxie. Und 30er-Zone, du fährst jetzt an einem Altenheim, Kindergarten, Schule, was auch immer vorbei. Da ist 30 wahrscheinlich schon zu schnell. Wenn gerade Freitagnachmittag ist und alle Kinder abgeholt werden, dann wirst du gar nicht schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren, weil es gar nicht zulässig ist, sag ich mal. Du musst die anderen Verkehrsteilnehmer, die Fußgänger alle im Blick haben. Und deshalb gibt es keine Prozentzahl oder du kannst auch nicht sagen, irgendwie 10 km/h innerorts gehen und 25 außerorts. Das gibt es einfach nicht. Ja, es gibt gerichtliche Entscheidungen und ich glaube, in keinem Bereich so viele leider, ja, wie im Bereich Nutzung von Sonder- und Wegerechten. Ja, obwohl, ja, jetzt kommt gleich wieder Tanja, Wegerechte ist aber nicht ordnungsgemäß. Das Wegerecht ist im BGB normiert. Ja, natürlich, aber umgangssprachlich reden wir ja vom Wegerecht. Ja. Paragraf 38 Straßenverkehrsordnung, sprich Nutzung von Blaulicht und Einsatzhorn zusammen. Das ist halt ganz wichtig. Aber nein, es gibt keine feste Grenze.
Spannend, meine Rettungswache ist in der 30er-Zone, deswegen.
Mm. Ja, genau. Ich wollte sagen, hab dich ja vorhin besucht.
Ja, wir haben eine Kita direkt daneben und eine Berufsschule.
Ja, da geht's ja schon los.
Ja.
Da geht's ja schon los. Ja,
genau, aber dafür haben wir auch meistens nie so. Aber ich habe wirklich Kollegen, die kommen aus anderen Städten, ja, mittlerweile jetzt ja auch, und die dann beim Blitzer so abrupt abbremsen, weil sie Angst haben, dass dann nämlich, wenn der Brief kommt, ja, vom Amt oder wie auch immer, also das waren nicht 20% mehr. Und dann sage ich, fahr. Hey, genau. Wir fahren gerade zu einer Reanimation, fahr. Hm. Ja, ja, genau. Also okay, gut, das mal gehört zu haben und das einfach mal rauszusetzen. Aber
es ist, glaube ich, wirklich individuell Landkreis oder wie auch immer abhängig, auch städteabhängig, dass da Ordnungsämter wirklich einen Hehl draus machen, wenn da Blitzerfotos kommen und sagen, boah, nö, das schicke ich jetzt mal ab, sollen die sich doch kümmern? Oder sagen, ja, mein Gott, das ist mir schon bewusst, dass der mit blauen Sonnen.
Teilweise auch schon gehört, gerade in, ich glaube, Sachsen-Anhalt, Thüringen, die gucken mich alles mit großen Augen an. Wenn ich dann so sage, Blitzerbilderchen, nee, kennen die nicht, wird irgendwie teilweise noch durchgewunken. Also während Hessen, auch bei uns in Rheinland-Pfalz, die werden nicht einfach durchgewunken. Ja, die werden gesammelt und dann gehen sie entweder an die Leitstelle oder zum Leiterrettungsdienst und es wird halt schon überprüft, lagen die Voraussetzungen vor.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Bei uns im Landkreis wird es überprüft,
ne?
Ob es eine Einsatzfahrt ist, genau, und dann ist halt gut, ne? Und denn ich kann mich zumindest so noch zum Glück an keinen Fall erinnern, dass das Ding weitergegangen ist. Also in dem wirklich.
Ja.
Bei uns nicht.
Bei dir schon? Okay. Ich bin schon mal außerhalb einer Einsatzfahrt 12 km/h
außerhalb einer Einsatzfahrt.
Das habe ich auch geschafft.
Ja, außerhalb einer Einsatzfahrt. Dann ging's, aber genau, bei uns wird es auch an den Leitstellenleiter, der guckt dann auch durch und übergibt dann. Ne? War eine Einsatzfahrt. Also so läuft es, genau. Es gibt aber auch wohl Bereiche, die kriegen das auch in die Wache und dann wird es von denen aus nochmal überprüft. Das gibt es auch durchaus. Ne? Also,
ja, aber es gibt scheinbar auch noch Regionen, da wird es nicht überprüft oder immer noch.
Blaulicht Auto durchgewunken.
Ja, wahrscheinlich ist der Blitzerkönig, wer die meisten Blitzerfotos
hat. Oha, also so eine Rangliste.
Strichliste, wer hat die meisten?
Ja, also darüber könnte man sich noch 5000 Mal erklären, auch Kolonnenfahrt und sowas, was da nicht alles existiert. Also da könnte man einen ganzen Vortrag wahrscheinlich drüber machen.
Über das Thema Sonder- und Wegerechte, wenn wir die gerichtlichen Entscheidungen mitnehmen, dann nehmen wir noch die Feuerwehr mit rein und noch die Frage, gehen auch Sonderrechte im Privat-Pkw auf der Anfahrt zum Gerätehaus?
Super,
da können wir einen ganzen Tag drüber führen.
Ja, ich glaube auch darüber sollten wir mal live irgendwie quatschen. Ich glaube, da laden wir mal auch die Feuerwehren ein. Freiwillige Feuerwehren, darf ich da einfach so hin? Auf jeden, das machen wir mal zu dritt, glaube ich.
Feuerfrei.
Auf jeden Fall.
Feuerfrei.
Tanja, als letzte Frage.
Ja.
Dann bist du Dann bist du entlassen heute aus dem Gerichtssaal.
Alles gut. Aus dem Gerichtssaal. Ja, so
aus dem Podcast-Saal.
Willst du noch einen Hammer haben?
Was würdest du persönlich dir einfach wünschen aus der Rechtslandschaft im Rettungsdienst, Feuerwehr und so weiter? Gibt es irgendwas, was dich immer schon beschäftigt, wo du sagst, oh, das hätte ich gerne wirklich geändert? Oder kannst du auch sagen, wenn dir irgendwas total toll gefällt zurzeit?
Was ich gerne ändern würde, ist, und dann nehme ich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unter einen Hut, dass ich der Auffassung bin, das sollte bundeseinheitlich sein. Wie wir es ja vorhin schon angesprochen haben, es kann keinen Unterschied machen, wo der Patient seinen Notfalleinsatz hat. Es kann oder darf keinen Unterschied machen, wie in der Leitstelle abgefragt wird, geschweige denn, was entsandt wird und schon gleich gar nicht, welche Maßnahmen der Notfallsanitäter in dem einen Landkreis durchführen kann, welche Medikamente auf dem Rettungswagen vorgehalten sind. Dann nimmt wieder der ärztliche Leiter das eine Medikament runter. Das würde ich mir wünschen, dass wir jedem Patienten die gleiche Möglichkeit bieten.
Schön gesagt. Und für dich wird es auch leichter, weil wenn du durch Deutschland reist und die Leute vertrittst, ne, musst du dich nicht immer mit den gleichen, mit anderen SAAs oder ähnlichen beschäftigen.
Ja, aber ich muss ja sagen, in den meisten Verfahren muss ich Gott sei Dank mit meinen Mandanten, also rein aus dem rettungsdienstlichen Bereich, den Gerichtssaal nicht betreten. Das ist ja schon mal das Gute. Entweder ist es wirklich, weil wir eine saubere, ordnungsgemäße Dokumentation haben oder weil wir das Verfahren im schriftlichen Wege dann mit einer Geldauflage oder so eingestellt bekommen, ja.
Und zum Abschluss, gibt es, du sagst es, Dokumentation. Ich glaube, das ist ein Appell, den du immer nach draußen bringen würdest.
Ja, das kann nach meinen Fortbildungen keiner mehr hören. Die Dokumentation in Verbindung mit der Transportverweigerung. Das heißt, du konntest nach der Fortbildung gar nicht mehr hören, Christian.
Ich war voll d'accord. Immer wieder. Ja. Und ich plädiere es auch immer, wenn ich manchmal die Protokolle einiger Kollegen sehe, irgendwie so, egal wo, nicht mal nur in meiner Wache, da denke ich mal so, was sind das? Drei Sätze? Und daraus bestand dein Patient und deine Anamnese und alles Mögliche? Wow.
Ich glaube, in jeder Folge, die ich jetzt hier schon dabei bin, sage ich immer, Dokumentation, das ist A und O. Also irgendwie sowas in den Zusammenhang.
Das ist mein Spruch normalerweise. Schreib, der bleibt vor allen Dingen. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn im RTW-Protokoll steht, siehe NEF-Protokoll.
Ja. Oh, jetzt hast du NEF-Protokoll. Meine ärztliche Leitung ist jetzt deine Freundin.
Ja.
Ist so. Okay. Oh, wie oft sie das anmahnt. Siehe NEF-Protokoll ist kein Protokoll eines Rettungswagens. Ja. Obwohl ich das gerne auch mal reinschreibe, ab dem Punkt, wo der Notarzt kommt und jetzt dokumentiert. Definitiv. Da mache ich das. Ne? Aber davor, alles, was ich entdeckt habe oder gesehen habe.
Ja, bis zu dem Zeitpunkt musst du ja auch.
Ja, und in unserem digitalen Protokoll müssen wir jetzt sogar ankreuzen, wer welche Maßnahme getroffen hat. Also Rettungsdienst, Notarzt oder Vorbehandler. Finde ich auch gut. Ne? So kann man das auch ein bisschen mehr differenzieren noch nachher in der Dokumentation. Weiß nicht, wie das bei euch da draußen so ist in eurem Dokumentationssystem. Wie ist es bei dir, Mike? Ich glaube, Pulsation hast du. Ne?
Ja, wir müssen natürlich sagen, wer was gegeben hat. Ne? Also wenn ich Notarzt nachgefordert habe und auf dem Weg oder auf der Anfahrt habe ich schon Medikamente gegeben, schreibe ich natürlich, klicke ich natürlich an, dass ich es gegeben habe. Und alles Weitere.
Wenn ihr Tanja noch mehr kennenlernen wollt oder ihre Kanzlei oder so, habt ihr einmal die Möglichkeit natürlich auf Social Media bei dir reinzugucken. Tanja_Melzer_Rechtsanwältin.
Jawohl.
Genau. Oder melzer-kanzlei.de, weiß ich. Da kann man auch noch mal reingucken und ich glaube sogar in die Fortbildungen und wo die nächste auch Online-Fortbildung stattfindet. Ist das richtig?
Ja, Online-Fortbildung biete ich auch an, selbstverständlich für die Kollegen, bei denen jetzt der Arbeitgeber nicht irgendwie sagt, ja, wir holen uns Frau Melzer zur Fortbildung, die Möglichkeit besteht, ist aber wirklich www.rechtsprobleme-im-rd.de.
Oh mein Gott, eine extra URL für Rettungsdienstler.
Ganz genau.
Ja. Also packen wir euch alles in die Shownotes, könnt ihr anklicken, könnt ihr rauskopieren und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht drunter schreibt, durch Retterview rangekommen. Einfach damit einen kleinen Gruß an Tanja nochmal. Genau. Also,
es ist immer schön. Ich würde jetzt einfach sagen, wir schreiben uns heute schon zwei Weiterbildungsstunden.
Ja, ne? Die richte ich auf jeden Fall.
Ja,
das wird bescheinigt. Und wenn Sie Fragen hören, das kann ich gar nicht sehen, hier hören Sie den Podcast von Retterview. Ihr könnt uns nochmal eure Meinung dazu schreiben und ähnliches einfach an info@retterview.de. Das reichen wir auch gerne an Tanja weiter, wenn es da mal eine persönliche Frage gibt. Vielleicht meldet sie sich dann auch bei euch, aber ich glaube, da ist sie immer gut dabei. Auch gerne Lob und Feedback geben wir super gerne weiter. Da freut sie sich bestimmt auch. Tanja, du hast das ganz toll gemacht. Dein erster Podcast für dich?
Nein, in der Tat schon der zweite oder dritte, schön. Aber trotzdem noch eine ungewohnte Situation, muss ich sagen.
Aber danke, dass du da warst.
Ja, ich danke für die Einladung.
Das war super schön.
Genau.
Ich komme auch gerne wieder.
Ja, das September würde ich sagen.
Da machen wir noch was im Seminarcenter.
Okay. Dabei.
Christian, Tanja, ja. Wir sehen uns nächste Woche.
Genau. Viel Spaß dir noch in Rostock und ja, kommt gut und rechtssicher vor allen Dingen durch euren Berufsalltag. Bis denn.
Retterview Staffel 2.
Danken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.